KI, AI, ChatGPT, you name it. Wir sprechen heute mit Josef Seibel, einer meiner besten Kontakte im Bereich der künstlichen Intelligenz, über das Hype-Thema. Wir sprechen dabei über das richtige Prompting, den richtigen Einsatz von KI und welche Herausforderungen noch auf uns warten. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast der KI-Experte Österreichs, Josef Seibel. Josef, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Thomas. Ich habe mich schon sehr auf den Podcast gefreut.
Sehr, sehr gerne. Ich stelle wie üblich immer meine Gäste selbst kurz vor. Wir haben uns letztes Jahr circa kennengelernt. Ich glaube, jetzt wahrscheinlich ist es ja schon wieder 2 Jahre her. Ich habe dich damals auch als sehr introvertiert kennengelernt. Ich glaube, du hast dich auch damals so bei mir vorgestellt, dass du gesagt hast, du bist noch gar nicht so outgoing und du lernst es gerade erst so mit dazu. Ich muss jetzt dazu sagen, jetzt bist du der absolute Supernetzwerker und ich glaube, der KI-Experte in Österreich. Also ich glaube, der Weg hat auf jeden Fall dich gesucht oder du hast ihn gefunden und du hast dich mit einem Thema beschäftigt, das sicher seit, ich sage jetzt mal Ende 2022 spätestens, sehr, sehr stark in die Köpfe der Österreicherinnen und Österreicher gebrannt hat, und das ist das Thema KI, künstliche Intelligenz, AI, Artificial Intelligence, wie auch immer wir es nennen. Und jetzt sind wir 2024 und jetzt ist vielleicht der Hype mal ein bisschen vorbei, jetzt hat alle Tool-Anbieter haben sich irgendwo mal KI dazu geschrieben, dass sie marktrelevanter bleiben. Aber heute geht es mal darum, dass wir der Frage ein bisschen nachgehen, wie schaut es um dieses Thema aktuell aus? Ja, bevor ich da jetzt noch ein bisschen weiter rede, Josef, wer bist du, was machst du und was hast du zum Frühstück gegessen?
Zum Frühstück habe ich noch nichts gegessen, nur ein Cappuccino und einen Pfefferminztee habe ich bei mir da. Und wer ich bin, ja genau, jetzt erzähle ich gerne selber ein bisschen was. Und zwar, ich habe KI studiert, bevor es noch cool war. Das war im Jahr 2001, da hat das Ganze natürlich noch anders ausgesehen. Und KI ist ja auch ein großer Bereich, das heißt, man kann nicht die KI studieren, sondern in meinem Fall war das ein Schwerpunktfach im angewandten Informatik. Und es war selbst bei den Kollegen damals belächeltes Fach. Das war Wachcomputing, das kann ja eh nichts, das ist ja nicht deterministisch. Hätte damals keiner vorausgesehen, dass das sich so verändern wird. Ich habe dann ein Startup gegründet, zusammen mit einem Professor von der Uni im KI-Forschung, also KI-Methoden im Tourenplanungsbereich. Da haben wir eine Software programmiert, die hat unheimlich super funktioniert, nur kauft hat es keiner. Kann man sich vorstellen, wenn zwei Informatiker nur an einer Firma arbeiten, sozusagen, was dann rauskommt. Und seit damals war eben auch Vertrieb ein Riesenthema für mich. Und ich habe immer wieder KI-Themen gehabt nebenbei. Das heißt, ich habe auch für verschiedenste Firmen auch noch so KI-Algorithmen entwickelt, jetzt im Tourenplanungsbereich, also nicht im Machine Learning-Bereich. Und habe dann allerdings, wie ChatGPT das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich mit einem Glaubenssatz von mir aufräumen, dass man mit KI davon nicht leben kann, sozusagen, und habe mich dann vollkommen auf das spezialisiert, dass ich speziell mit generativer KI einfach in der Industrie Praxisanwendungen baue. Und was ich dann einfach erklärt habe, ist, es macht in einem gewissen Sinn keinen Sinn, Forschung zu betreiben oder halt irgendwas, sage ich mal, tief technisch herumzubasteln, denn entweder wenn man beschäftigt sich wirklich mit praxisrelevanten Dingen oder man ist in der Grundlagenforschung, beides hat auf jeden Fall seine Berechtigung, aber man kann nur eines machen, und ich habe mich einfach dafür entschieden, weil es mir mehr Spaß macht, wirklich praxisorientierte Dinge umzusetzen.
Okay, also einmal der Weg vom Forscher hin zum kompletten Praktiker. Jetzt hast du schon mit dem ersten Keyword oder Passwort begonnen, mit generativer KI. Magst du vielleicht auch generell mal so ein bisschen ausholen, seit wann gibt es diesen KI-Aufschwung jetzt konkret? Für dich gibt es ihn ja jetzt schon mehrere Jahre, aber seit wann ist er so in der Hauptbevölkerung sozusagen angekommen, dass man jetzt sagt, okay, ChatGPT ist ein Wort, das ist mittlerweile alltagsgebräuchlich und nicht mehr so wie KI vor 5 Jahren ein Wort, was wahrscheinlich nur IT-Technologen oder Ähnliches verstanden hätten?
Ich vergleiche das auch gern ein bisschen so wie mit Facebook zum Beispiel. Das hat auch vorher in Amerika wie ein Lauffeuer rumgegangen ist, ziemlich gewachsen, bevor es erst zu uns gekommen ist als Trend. Und bei ChatGPT war es natürlich genau dasselbe. Das ist vorher wirklich, sage ich mal, im amerikanischsprachigen Raum wirklich rundgegangen, auch bei uns. Und bei uns einfach ein bisschen später. Aber natürlich ist das Ganze mit ChatGPT wirklich explodiert, weil OpenAI hat schon länger auch verschiedenste, also GPT-3 gehabt, was natürlich nicht so mächtig und so gesprächig war wie GPT-3.5, was sie dann gehabt haben mit ChatGPT. Und mit dem ist es dann eigentlich explodiert. Das war das erste Mal, dass einfach auch, sage ich mal, nicht Techniker gesehen haben, ich kann da was reinschreiben und der ist extrem flexibel. Also ich kann da irgendwas reinschreiben und der antwortet mir auf das. Und das ist einfach eine extreme Flexibilität. Ich muss keine Kommandozeilenparameter lernen. Ich muss mich nicht direkt in der Software einlernen. Das Einzige, was ich lernen muss, ist, meine Gedanken niederzuschreiben und zu spezifizieren. Und das war's dann. Und das hat es halt einfach vorher noch nicht gegeben. Und die Ansätze mit dem Programmieren hat es damals auch schon gegeben. Allerdings war es noch nicht so gut. Aber einfach als Leute gemerkt haben, ich brauche gar nicht programmieren können, ich kann mir das von ChatGPT zusammenschreiben lassen. Teilweise mehr schlecht als recht, aber es hat halt funktioniert. Das hat halt einfach auch sehr, sehr viel ausgelöst.
Wenn du jetzt so auf die Leute, du hast jetzt gesagt, man muss jetzt nicht so viel selbst können, wie, ich sage jetzt mal, HTML programmieren, da muss ich zumindest wissen, wie ein Quellcode und Ähnliches ausschaut. Jetzt muss ich meine Gedanken niederschreiben, ähnlich wie in einem Tagebuch. Liebes Tagebuch, ich bin aktuell 34 Jahre alt, bin in dem Unternehmen tätig und habe die und die Herausforderung. Na, jetzt kann mir jemand eine Antwort darauf geben, auf diese Herausforderung, die ich habe, beziehungsweise ein paar Lösungsvorschläge. Was glaubst du so allgemein, was erwarten sich Leute von KI? Also wie schaut es aktuell in der Realität aus? Wenn wir jetzt auch ein bisschen auf das Thema E-Commerce schauen, ich glaube, da ist der Hype relativ groß. Wir sind in einem Unternehmensbereich, der sich an sich gut automatisieren lässt. Welcher neue Zaubertrank kam jetzt mit dieser KI dazu? Und wie ist die Erwartungshaltung dazu und wie schaut vielleicht die Realität aktuell aus?
Ja, also da gibt's ja einiges gerade am Markt und das möchte ich gar nicht wiederholen, quasi, was es da jetzt gibt, weil diese Möglichkeiten, die's gibt, gibt's viele Use Cases und so weiter mit KI am Markt. Was erwarten Sie denn die Leute? Was mir aufgefallen ist bei meinen Umsetzungen, dass die Leute prinzipiell sehr viel Hoffnung darin legen, dass die KI ein Ding löst, mit dem sie sich selber noch nicht beschäftigt haben und auch selber keine Ahnung davon haben. So ein bisschen, wir haben in unserem Shop bis jetzt noch nicht aufgeräumt, aber vielleicht kann man da einfach irgendwie eine KI drüber laufen lassen, dass sie die drum kümmert, dass wir uns da nicht viel Gedanken machen müssen. Und das ist so ein bisschen, was sie die Leute erwarten und wo halt das Ganze dann komplett scheitert, weil KI an der Stelle eine Unterstützung ist. So wie wenn ich jetzt einem Auftragnehmer sage, was er machen soll, dann kann ich ihm einfach nicht sagen, Shop aufräumen. Und der macht es dann für mich, sondern der hat auch Rückfragen, der hat auch Fragen und so weiter. Der kann auch meine Gedanken nicht lesen. Und da scheitert es halt gerade, dass KI einfach die Gedanken nicht lesen kann von den Leuten. Beziehungsweise schreiben ist halt einfach hart und schwer und sich zu überlegen, was ich will. Und das ist meiner Meinung nach eines der großen Dinge, woran es scheitert. Weil viele Leute haben einfach auch keine Lust zu schreiben, sage ich mal. Weil es ist so ein bisschen wie, wenn man sich das anschaut, es gibt ja die Kommandozeile am Computer, vielleicht kennt das irgendwer noch, am Windows-Computer gibt es die Konsole, im Mac gibt es auch die Konsole und das finden, außer Nerds, findet das keiner geil, da reinzutippen. Ich finde es cool, da reinzutippen, und weil ich einfach viel flexibler bin, und genauso ist es bei ChatGPT, muss ich mir zuerst mal was überlegen, und solange, bis man dann sich noch nicht, sage ich mal, KIs mit Tippen bedient oder KIs erraten, was wir denn wollen, glaube ich, wird das auch noch ein bisschen, wird das Ganze ein bisschen gebremst sein.
Wenn du jetzt sagst, das Richtige eingeben, dann sprechen wir meistens davon, dass wir von ChatGPT reden, wenn ich das jetzt richtig sehe in deiner Annahme. Ich glaube, das verwechseln ja auch relativ viele, dass KI nicht gleich ChatGPT ist, auch wenn es natürlich einen Großteil wahrscheinlich der Hauptbevölkerung nutzen kann. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Magst du da vielleicht ein bisschen drauf ausholen, in welche Bereiche sich KI aktuell schon strecken kann?
Ja, also in einem Bereich, der mich selber sehr überrascht hat, das war Musik. Das heißt, man kann sich schon Musik generieren lassen von KI. Für mich als Audiophilen teilweise klingt das noch wie ein Graus. Aber ich frage mich halt, wann ist es, kommt es dann in die Richtung gut genug? Weil ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, als die Bilderstellung in den Kinderschuhen war, als ganz komische Bilder erstellt hat, die gar nicht gut ausgeschaut haben. Und jetzt sind die teilweise ziemlich perfekt, die die Bilderstellung erstellen kann. Deswegen frage ich mich, wohin geht es mit dieser Musikerstellung? Mhm. Keine Ahnung, Spotify und verschiedenste Dienste arbeiten ja auch schon daran, dass man sich einfach Songs generieren lassen kann. Die Frage ist, wann ist es gut genug, dass es die breite Masse kauft oder dass halt das ausreicht sozusagen. Das ist eines, das Video natürlich, wo wir immer wieder das angeteasert gesehen haben von verschiedensten Firmen. Das heißt, ich kann mir schon Videoclips generieren lassen, in einfachen Formen einfach, wenn ich ein Standbild habe, dass ich da ein bisschen Bewegung reinkriege, dass sie die Personen ein bisschen bewegen, dass sie das Auto ein bisschen bewegt und natürlich komplette Videoclips, wo dynamischere Szenen sind, das lässt sich auch schon generieren. Ja, was ist, Sprache ist schon fast, sag ich mal, ausgespielt. Das ist, da gibt's mittlerweile, kann KI schon sprechen mit Emotionen, Emotionen zeigen in Sprache. Und ja, das sind so, jetzt habe ich aber noch was vergessen. Genau, die Bildgenerierung, die habe ich sowieso auch noch dabei.
Genau, die ist schon so Standard wie Google mittlerweile, dass man es gar nicht mehr erwähnen mag. Genau. Ich habe gerade überlegt, wie diese App heißt, die ich ganz lang verwendet habe, wo man die eigenen Videos dann auf eine andere Sprache umstellen kann. Und jetzt finde ich sie nicht parallel. Vielleicht, falls sie mir später noch einen, verlinke ich sie gerne nochmal in den Shownotes, dass man, falls man sich da ein bisschen spielen mag. Ich habe auch selbst so irgendwie die eigenen Erfahrungen gemacht, also es sagt Videogenerierung. Ich habe einen KI-Kurs gemacht aus Irland oder aus England, glaube ich. Und da war der Hauptinterakteur, mit dem du dir die Videos anschaust, einfach KI generiert. Und es hat sich zwar noch weird angefühlt, aber wenn du über KI lernst, ist das so ein erstes Herantasten an, du musst dich nicht mehr selbst vor die Kamera stellen. Für mich der absolute Gamechanger in Wirklichkeit, weil wir selbst Online-Akademie haben und dann so diesen Transfer sich zu zerdenken, dass man sich theoretisch nicht mehr selbst vor die Kamera stellen muss, macht ein ganz neues Kapitel auf, finde ich. Also das ist da für die, wie du schon gesagt hast, für die ärgsten Nerds vielleicht auch unter uns, die sagen, hey, ich mag mich gar nicht vor die Kamera stellen oder so, aber ich habe mega viel Wissen und ich könnte das auch lukrativ gestalten. Dann gibt es für die Personen jetzt auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, das ein bisschen weiter, ja, auszuspielen. Aber ja, wie gesagt, ChatGPT, glaube ich, für viele der erste Versuch, sich mit KI zu befreunden. Viele scheitern dann auch wieder damals, sagen, okay, da kommt irgendwie nichts Gescheites raus. Aber es gibt auch viele, die sich dann damit ein bisschen länger befassen und wahrscheinlich auch gute Ergebnisse daraus erwirtschaften. Aber klingt alles fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Ich mag mit dir auch so ein bisschen über die Schattenseiten von KI sprechen. Ich glaube, da bist du auch die richtige Person dazu, mit der ich darüber sprechen kann. Was siehst du aktuell so für Hürden und Herausforderungen und vielleicht Beistrich auch Thema Gefahren, aktueller Markt?
Mhm. Da gibt es natürlich einiges. Also da gibt es verschiedenste Themen. Vielleicht gehen wir es einfach mal, sage ich mal, thematisch durch. Die Herausforderungen sind natürlich die ganzen Regulierungen, die kommen werden. Da sind natürlich rechtliche Herausforderungen, aber halt auch, sage ich mal, Mindset-Herausforderungen, weil, sage ich jetzt mal ganz blöd, warum müssen wir uns an so viele Regulierungen halten, während andere feuerfrei haben? Da muss man halt auch damit umgehen, sage ich mal dann. Was ist dann noch eine große Hürde? Es ist halt einfach es ist generell das Mindset-Thema, weil du kennst ja eh den Spruch, den Ford einmal gesagt hat, wenn ich den Menschen gebracht hätte, was sie wollten, dann hätten sie jetzt schnellere Pferde. Und ChatGPT und KI ist ein bisschen sowas wie schnellere Pferde. Jetzt hat jeder schnellere Pferde vor seine Kutsche gespannt, will seine Prozesse nicht mehr anpassen, denkt sich, ja, jetzt habe ich ChatGPT in der Firma, jetzt haben wir schon KI, braucht man nichts mehr. Und dass man aber Prozesse neu denken muss, so wie du vorher gerade gesagt hast, dass man auch sagt, okay, selbst für einen Videokurs brauche ich selber nicht mehr vor der Kamera stehen, dass es einfach auch solche Paradigmen gibt und das, da musst du auch deine Prozesse dann ändern, dass das Ganze funktioniert. Und die Herausforderung von wirklich vielen Firmen, die ich einfach gesehen habe, ist die komplette Unfähigkeit, diese Prozesse zu ändern. Da muss es wirklich einmal lang und viel durch alle Bereiche in der Firma durchsickern, dass man da mal andenkt, okay, wir kommen mit dieser alten Methode nicht mehr weiter. Wir müssen zumindest einmal unser Sichtfeld erweitern und einfach mal schauen, wie es denn laufen könnte. Und das ist die größte Herausforderung in der KI, die ich gerade sehe und auch eine große Gefahr, weil die werden definitiv von Firmen überholt, die einfach sich damit beschäftigen. Vielleicht noch nicht in den nächsten 3 Jahren, aber ich bin überzeugt davon, dass sie einfach wirklich viele Märkte komplett ändern werden, auch weil es einfach leichter ist, in Märkte einzutreten heutzutage. Mhm. Wenn du dir das anschaust, früher im Handel habe ich viel mehr Aufwand gebraucht. Mittlerweile gibt es Dropshipping, Leute, die innerhalb von einem Monat eine Dropshipping-Firma aus dem Boden stampfen. Agenturen, die innerhalb von wenigen Wochen entstehen, die halt einfach Leistung bringen, die gut genug ist, die muss ja nicht unbedingt wirklich perfekt sein, sondern die ist halt gut genug, dass sie andere kaufen, weil sie halt einfach 10-mal so günstig ist wie andere Leistung. Und somit wird sich das, glaube ich, durch viele Bereiche durchziehen. Und wir müssen halt einfach wirklich, sage ich mal, auch alle Firmen wirklich überlegen, wo kann ich da mitziehen, wo muss ich mitziehen. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich alles automatisiere und die Menschen wegrationalisiere, sondern einfach, dass ich meine Prozesse straff ziehe und einfach unnötige Kosten reduziere und dann einfach wirklich schaue, was macht meine Firma denn im Kern aus, was unterscheidet meine Firma dann von einer, sage ich mal, von einer reinen Dienstleistung, die gut genug ist.
Mhm. Und jetzt sagst, dass man sich als Firma vorbereiten sollte, wie würdest du, hast du so einen 3-Schritte-Plan, so mehr oder weniger, wie du sagen würdest, okay, wenn ich jetzt als Unternehmen vor der Herausforderung stehe, A, alte Prozesse zu haben, B, vielleicht jetzt noch nicht so viele Personen im Unternehmen habe, die sich mit KI beschäftigen, wie kann ich in so ein Thema losstarten? Lerne ich da irgendwas? Muss ich mal dich engagieren oder wie würdest du sagen, startet man am besten in das Thema rein?
Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich es in 3 Schritte niederkriege, aber ich würde mal auf jeden Fall so anfangen, dass die Beschäftigung damit ein Um und Auf ist. Ich kann einfach von einem Anti-Pattern erzählen, also von etwas, das was einfach nicht gut funktioniert, was ich gesehen habe in Firmen. Das heißt, ich komme als Berater zu einer Firma dazu und der Geschäftsführer sagt, ja cool, machen wir was mit KI und sagt dann, und hier habe ich meine Techniker, keine eigene IT-Abteilung, aber hier sind meine Techniker, machst das mit denen und dann klingt sich Geschäftsführer aus und dann rennt es durch. Das habe ich jetzt mehrfach gesehen, auch vor kurzem wieder. Und das sollte halt nicht sein. Das heißt, wenn man wirklich sich für KI interessiert, dann sollte man auch von oberster Führungsebene das Interesse bekunden, das Interesse kommunizieren, quer durch die Firma, das Interesse in anderen wecken und einfach einmal über KI zu sprechen. So zum Beispiel letztens in einem Kundengespräch war das, da sind wir dann draufgekommen, dass eine Abteilung eh schon ChatGPT einsetzt bei sich für gewisse Texte und die andere Abteilung hat gesagt, ja, da könnte man doch eigentlich gemeinsam tun, weil dann brauchen wir die nicht erstellen und ihr spürt es dann ein im System. Das heißt, da ist halt einfach auch, sage ich mal, einfach mal reden in der Firma. Und das ist einmal das Erste. Das braucht einfach sowas sozusagen, dass man ein bisschen einen Horizont erweitert, dass einmal jeder auch weiß, was es geht. Weil das sehe ich auch oft immer wieder, dass dann Firmen sagen, ja, wir wissen nicht so wirklich, was geht. Das heißt, die brauchen einfach Anwendungsfälle. Die müssen einfach mal Anwendungsfälle sehen, Prototypen sehen, auch mal nicht nur warten und sagen, okay, ich warte jetzt, bis irgendwelche Lösungen für uns rauskommen, sondern wirklich mal sage, ein bisschen Geld in die, nicht viel, also jetzt nicht 100.000 Euro für Prototypen raushauen, aber auch mal kleine Projekte starten, wo intern Prototypen vielleicht von den eigenen Mitarbeitern gebaut werden, wenn die Spaß dran haben. Einfach mal um zu schauen, was sind denn die Möglichkeiten überhaupt, die wir mit KI haben und wo kann es hingehen? Sich mit dem beschäftigen. Das nächste ist natürlich, wo man sich auf jeden Fall beschäftigen muss, Recht, also Compliance, alles Mögliche mit EU, AI Act, mit dem DSGVO und so weiter, sollte man sich beschäftigen und auch die Daten und Prozesse so strukturieren, dass die konform sind, weil sonst taut einem das irgendwo das Hackerl rein, weil wenn ich meine Daten immer in irgendwelche KIs reinspüle, die nicht abgesichert ist, spätestens wenn ich dann live gehe und das Ganze hat kein rechtliches Fundament, bin ich aufgeschmissen. Das heißt, auch damit sollte man sich beschäftigen. Und es ist halt immer die Frage, also es ist Anfang 2023 sind schon die ersten Unternehmen an mich herangetreten und gesagt, hey Josef, könnte man nicht das oder das machen? Die waren von sich aus so Early Adopters, die hat das schon interessiert. Und wenn ich so eine Firma bin, dann muss ich sicher anders mit KI umgehen, als wie wenn ich eine Firma bin, die einfach sagt, ja, mich würde mal interessieren, was man mit KI machen kann. Also das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Standpunkte, wo man einfach komplett unterschiedlich rangehen muss. Natürlich macht es Sinn, einfach die Bereiche zu analysieren, die jetzt auch angesprochenen Bereiche, und einfach mal zu schauen, wo habe ich den Nachholbedarf. Da gibt es ja mittlerweile eh auch sehr viele KI-Checks und so weiter, die man sich einfach mal anschauen kann, wie KI-ready ist mein Unternehmen. Und prinzipiell, wenn man Unternehmer in Österreich ist, kann man sich auch, es gibt ja jetzt auch sogar Förderungen von KMU Digital, wo die Digitalisierung gefördert wird, Digitalisierungsberatung fast kommt zur kompletten Übernahme, also Potenzialanalyse komplett übernommen wird, kann man auch machen. Zufällig bin ich da auch zertifizierter Berater. Das heißt, man kann mich da auch buchen für sowas. Aber das muss jetzt nicht ich sein. Da gibt es viele andere Experten, die auch gut sind. Und einfach einmal anfangen mit dem Thema und das in die Firma bringen.
KMU Digital kann ich auch sehr unterstützen. Bin auch schon 2 Jahre zertifiziert und haben viele genutzt und tut vielen einfach auch gut, wenn man ein neues Thema sich nicht komplett selbst finanzieren muss, weil dann tut es auf jeden Fall weniger weh, auch wenn man sich einfach mal nur einen kurzen Check-up holt. Wie schaut es aktuell um ein Unternehmen aus? Einerseits prozessseitig, andererseits, wenn man sich seinen Shop analysieren lassen mag, einfach, dass man versteht, warum keiner einkauft dort, ist das sehr, sehr coole Unterstützung. Würde ich auch so in die Shownotes hauen. Du hast jetzt auch noch den EU-AI-Act angesprochen. Ist vielleicht ein Thema, das viele das erste Mal hören. Es gibt jetzt auch ein europäisches Amt für künstliche Intelligenz. Also es tut sich da relativ viel. Kannst du da vielleicht in 2, 3 Sätzen sagen, um was geht's da? Was wurde da mehr oder weniger bestimmt oder was soll das Gesetz an sich tun?
Das Gesetz bestimmt im Endeffekt, wie wir, also es unterteilt im Endeffekt KIs in verschiedene Stufen, das heißt, ob es jetzt Risiko oder Hochrisiko ist, und je nach dieser Stufe gibt es verschiedene Kriterien oder verschiedene Auflagen, die man einfach erfüllen muss, und man darf einfach gewisse Dinge nicht entwickeln mit KI, so sehr persönliches Profiling, also in gewissen Bereichen darf man einfach KI dann nicht entwickeln und gewisse KI darf man bedenkenlos entwickeln. Man sollte sich auf jeden Fall mal damit beschäftigen, ob man zur vollen Härte getroffen wird, meistens nicht, aber sobald man irgendwelche, sage ich mal, persönlichen Daten, Gesundheitsdaten oder sowas mit KI verarbeitet, sollte man sich den Act auf jeden Fall anschauen, weil es einfach da ein paar Details gibt, auf die man achten muss.
Genau, es gibt auch so ethnische Grundsätze sozusagen, die man in der KI verfolgen sollte. Also wie du jetzt gesagt hast, sehr genaue persönliche Angaben sollte man da zum Beispiel vermeiden, keine rassistischen Angaben in alle möglichen generativen AI-Kurse, weil die Unterscheidung und dergleichen noch nicht so einfach vonstatten geht und man da auch sehr, sehr gut austricksen kann, wenn man dann doch in diesem Milieu sich irgendwie einen Prompt oder ähnliches erstellen lassen wollen würde. Stichwort Prompt. Wir machen gerne einen wunderbaren E-Commerce-Inspiration-Podcast. Jetzt haben wir gedacht, ich werde dir einfach mal die Frage stellen, welche 3 Prompts würdest du gerne Shop-Inhabern mitgeben, beziehungsweise welche sollten sie drauf haben, um ja jetzt schon die ersten Steps zu machen?
Da war es nämlich für die Frage vorbereitet und zwar gibt es da.
Also der Josef ist gerade kurz auf die Seite gegangen, für genau. Die leider das Video dazu nicht gesehen haben. Es war keine Einblendung.
Bin nicht vom Stuhl gefallen. Und zwar, man muss sich das natürlich immer überlegen, was auf welcher Stelle steht die Firma. Das heißt, ich habe jetzt viel mit Einzelkämpfern geredet, mit kleinen Shops und dann größere Shops. Da habe ich immer andere Prompts und andere Themen, die ich habe. Aber eins, das mir halt einfach so gefällt, ist, ich kriege da von einem Hemdenhersteller, also Hemden- und Kleidungshersteller, kriege ich regelmäßig so Briefe zugeschickt. Und ich finde das halt sehr spannend, was da immer draufsteht. Lieber Kunde, wir sind begeistert, Ihnen unser neues Look für die Frühjahrs-Sommersaison vorstellen zu dürfen. Mit großer Sorgfalt haben wir eine stilvolle und elegante Kollektion zusammengestellt. Rate mal, was das wahrscheinlich erstellt hat, welches Programm.
Sehr cool.
Und man merkt es da schon, also großer Sorgfalt, stilvoll und elegante Kollektion, also man muss sich mit Prompts auf jeden Fall beschäftigen und zwar so, dass sie dann nicht so klingen wie auf diesem Zettel. Man sollte sich einmal mit gewissen Copywriting-Formaten beschäftigen. Das heißt auf jeden Fall einmal einfach zu sagen, hey, ich verkaufe, keine Ahnung, Kleidungsstücke, was ist da ein gutes Copywriting-Format? Und sie das einfach mal ein bisschen, also man muss ja kein Experten-Copywriter sein, aber man sollte sich zumindest mal damit beschäftigen und bei der, sag ich jetzt, Produkttext-Generierung auch anleiten, Copywriting-Formate zu erstellen. Gute Texte sind da, erkläre mir als Kunde, warum anhand des AIDA-Formats, warum ich diesen Pullover kaufen sollte. Und dann kommen schon bessere Sachen drauf. Und dann sollte man natürlich auch nicht nur den Prompt können, sondern auch halt die Nachbearbeitung und sie einfach stilvoll oder elegant und so einfach rauskürzen, wenn man es noch mit Hand anschaut. Also wirklich sicherstellen, dass es dann nicht nach Standardtext klingt. Dann ist das andere, man sollte sich natürlich überlegen, was habe ich und was will ich als Ergebnis und das so spezifisch wie möglich. Das ist jetzt leider kein Prompt-Tipp, weil überall sind ja die 1000 Prompting-Tipps oder sowas, von denen eh nur keiner hängen bleibt sozusagen. Aber das ist das, was durch die Bank einfach gilt. Wirklich immer überlegen, was habe ich und wo will ich hin. Das heißt, ich habe hier einen keine Produktdaten von einem Kinderpullover. Ich will sie in meinem Shop reinstellen mit einer Länge von bla bla bla. Also wirklich so kommunizieren. Und das Dritte ist ChatGPT als Konversation sehen. Das sehe ich ja immer wieder, wenn Leute was in ChatGPT reingehen, dass sie denken, sie geben einen perfekten Prompt rein und es kommt sofort das perfekte Ergebnis. Kommt bei mir auch nicht. Das heißt, ich gebe einen Prompt rein, es kommt ein blödsinniges Ergebnis raus, sage ich mal. Dann starte ich vielleicht sogar in einem neuen Chat-Window nochmal neu, gebe nochmal einen abgeänderten Prompt rein und wenn dann immer noch nichts rauskommt, dann nehme ich es auch als Konversation. Das heißt, ich sage dann, nein, so wollte ich das nicht, mach das bitte anders. Das heißt, ich rede mit ChatGPT wie in einem Chat auch und nicht nur so one fire, ich gebe einmal das rein und er soll mir das Richtige bringen. Also das kann ich so mitgeben und das habe ich auch immer wieder gesehen, dass das so durch die Bank am meisten Nutzen bringt. Ich habe da einmal für die Wirtschaftskammer so eine kurze Produkttextschulung gemacht und wenn man sich da anschaut, wie die Leute arbeiten, da merkt man einfach, dass das einfach den Einzelnen schon am meisten bringt, wenn sie genau diese Prinzipien beachten.
Was ich dann auch noch dazu gelernt habe oder lernen musste, weil irgendwann keine Ergebnisse kommen sind, ist, dass ChatGPT in seiner Standardversion sich auf 4000 Token bezieht und man dadurch eigentlich nur einen Maximal-Kommunikationstext von 8000 Wörtern, jetzt mehr oder weniger, ich glaube, Pi mal Daumen sind es ungefähr 8000 Wörter, durchspielen kann. Das heißt, irgendwann vergisst ChatGPT, was du davor geschrieben hast. Das heißt, dieser Monolog, wenn dann auf einmal ChatGPT irgendwann aufhört, mit dir zu reden oder komplett verwahrlost irgendwelche Ergebnisse erstellt oder dir sogar sagt, dass es einfach zu viel Text ist, dass es den nicht verarbeiten kann, dann versuch es vielleicht auf 8000 Wörter runterzubrechen, dass man da entsprechend ja wieder auf gute Formate kommt. Aber wie du schon richtig gesagt hast, am Anfang mal strategisch beginnen, sehe ich auch so, also sich so ein strategisches Grundgerüst zu schaffen, dann zu überlegen, wer bin ich, was habe ich, also wer, wie, wo, was, wann. Ein bisschen durchzuchecken, dann wird die Qualität des Prompts meistens immer besser und man kann den Rest dann ja noch feintunen, indem man halt ins Gespräch geht sozusagen mit einer KI, ob das jetzt ChatGPT, Bard oder whatever ist. Vielleicht auch noch Thema KI lernen. Ich glaube, das haben wir zuerst jetzt schon kurz angefangen. Es gibt ja mittlerweile schon verschiedenste Akademien, die sich damit beschäftigen, dass man KI lernen kann. Meistens geht es um richtiges Prompting oder mit Tools, die man in einen gewissen Use Case einsetzen kann. Du hast KI schon sehr, sehr früh gelernt, aber wie könnte sich jetzt ein Thomas 2024 mit diesem Thema aktiv beschäftigen? Wo hole ich mir die richtigen Ressourcen her?
Also prinzipiell ist KI-Lernen ja ein weiter Begriff, weil ich habe das zwar damals, sage ich mal, auch studiert, einen Teil aus der KI studiert und hätte mich auch nicht in diesem Teil als Experte gesehen nach mehreren Jahren Studium. Heute gibt es schon noch 2 Wochen auf LinkedIn KI-Experten. Das heißt, man muss halt immer schauen, auf welcher Ebene man das Ganze angreifen will. KI-Lernen ist ein bisschen so, sage ich mal, in Zukunft wahrscheinlich, wie kann ich Office lernen oder wie kann ich Excel lernen. Das ist halt, da gibt es einige Funktionen, einiges draus. Und es kommt immer darauf an, was man will und ob man Bock drauf hat. Ich habe zum Beispiel vorgestern habe ich gerade noch mit wem gesprochen, der hat gesagt, ich habe keinen Bock, mich mit Prompting und dem Ganzen zu beschäftigen. Der hat allerdings auch den Luxus, dass er es nicht muss, dass er halt einfach Leute da dann dafür hat. Also das ist halt immer die Frage, interessiert es mich, will ich es, brauche ich es? Und meine Meinung ist zumindest, es gibt schon genug Material, wie man KI lernen kann, also wie du auch KI lernen kannst, auch auf YouTube, auch von Branchen, speziell von branchenspezifischen Leuten. Das heißt, wenn jemand jetzt zum Beispiel im E-Commerce sehr stark tätig ist und sagt, hey, ich benutze diese Tools im E-Commerce, dann ist es immer eine gute Quelle, sich das anzuschauen. Meiner Meinung nach, was man eher entwickeln muss, ist eine gewisse Skepsis und eine gewisse sage ich mal, man darf nicht alles glauben, was man da sieht. Weil oft ist es so, bei all diesen Lernressourcen, die es gibt, die meisten Leute probieren das selber nicht aus. Beziehungsweise probieren es vielleicht einmal aus und da hat es halt funktioniert und eigentlich funktioniert das gar nicht, was die empfehlen und wie das Ganze funktioniert. Das heißt, man braucht so eine gewisse, sage ich mal, einen Bullshit-Detektor irgendwann einmal, beziehungsweise etwas, dass man das einfach mal selber ausprobiert. Und das ist fast noch wichtiger, als KI zu lernen, durch diesen ganzen Dschungel navigieren zu lernen. Genau, und sonst, es gibt, sage ich mal, auf YouTube sehr viele Use Cases, sehr viele Beispiele, was KI kann, sich die anzuschauen. Nicht das für bare Münze nehmen, was die KI-Hersteller selber veröffentlichen, weil da sind nachweislich, weiß ich nicht, mittlerweile, keine Ahnung, der Großteil auf jeden Fall gefaked. Also diese Funktionen gibt es so noch nicht, können so noch nicht alle, also es betrifft alle Hersteller, auch OpenAI, beziehungsweise vielleicht kann es irgendwann einmal in einem halben Jahr, aber jetzt noch nicht. Das heißt, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Und die andere Geschichte ist einfach, muss ich jetzt KI lernen, damit ich es für mich am Arbeitsplatz einsetzen kann, dann muss ich da anders rangehen, als wenn ich sage, mich interessiert einfach KI, dann einfach drauf loslegen, dann einfach ChatGPT aufmachen, Prompting-Tipps googeln und einfach diese Prompting-Tipps ausprobieren und einfach anhand von eigenen Use-Cases, die man hat, das anwenden. Und wenn man es für die Firma lernen will, dann sollte man sich vielleicht einen strukturierteren Kurs oder sowas überlegen. Aber prinzipiell muss man einfach dazu sagen, dass mehr als so diese Standard-Tipps, die jetzt da zum Beispiel, die wir jetzt einfach gehabt haben, auch von diese Prompts und was du ja gesagt hast, dass man nicht so lange Prompts schreibt und so weiter. Diese Tipps gibt es schon überall zuhauf. Es geht eben nur darum, die richtigen für sich herauszufinden. Mhm. Und das ist eigentlich das Wichtige dran.
Mhm. Ja, das Problem ist, es hat noch niemand einen Lehrplan für richtiges Prompting oder ChatGPT oder KI geschrieben. Es ist auch noch nicht so in der Schule integriert, wie man sich das wahrscheinlich erhofft. Ich glaube, da ist aber auch, glaube ich, auch so ein bisschen die Problemstellung, dass die Kinder bald besser informiert sind als die Lehrer. Das habe ich jetzt auch schon ein bisschen mitbekommen, dass Hausübungen durch ChatGPT und Co. geschrieben werden und die Lehrer das zum Teil nicht nachvollziehen können, ob das jetzt selbst erarbeitet ist oder nicht. Es gibt die ersten Unis, die sich damit beschäftigen. Ist es noch notwendig, eine Bachelorarbeit zu schreiben, wenn ich eh alles ausschmücken lassen kann? Aber ja, und wie du schon richtig gesagt hast, man sollte vielleicht seinen Anwendungsbereich finden. Ich habe da jetzt gerade im Hintergrund findmyaitool.com offen. Da kannst du kategorisieren, nach welchen Bereich, du mehr oder weniger ein Tool haben magst, aber da kannst du mal anfangen mit einem von 1000 und dann arbeitest du dich durch alle 1000 durch. Ich habe mir auch so eine Lesezeichenliste gemacht mit den AI-Tools, die ich wirklich einsetzen würde. Ja. Also, klar, das sind noch immer 15 und da hat jeder einen Anwendungsfall. Und wenn du wirklich den vollen Funktionsumfang ausschmücken möchtest, zahlst du natürlich dafür. Mhm. Und dann musst du wirklich sehr gut selektieren, weil sonst hast du irgendwann 15, 30 Euro Tools, wovon du eines verwendest im Monat. Ich meine, das ist leider meine schwarze Realität momentan, dass man dann irgendwann sich denkt, okay, es war cool, was es alles gibt. Aber so in den täglichen Use Case rutscht dann meistens doch nur das übliche ChatGPT rein, um sich, ich sage jetzt mal, seinen geringfügigen Mitarbeiter um 0 Euro mehr oder weniger so dazu zu diktieren und sich schnell mal Antworten geben zu lassen. Aber das ist auch immer nur eine kurzfristige Hilfe. Ich habe jetzt noch nicht langfristige Strategien mit ChatGPT erarbeitet.
Da habe ich noch was Lustiges dazu.
Gerne.
Und zwar, ich sammle ja auch diese Links und diese Tools seit Anbeginn quasi. Und irgendwann ist es einfach, da habe ich irgendwann einmal ein Tool dafür gehabt, das mir geholfen hat, die Bookmarks zu sammeln. Die Hälften der ganzen Firmen gibt es wahrscheinlich eh schon immer. Ja, voll. Und ich schaue das Ding seitdem nie wieder an. Also ich weiß nicht, ich habe da sicher 500 oder sowas, so Links drin, wo man dachte, das ist cool und das kann man irgendwie brauchen. Ich habe das aufgegeben und für mich einfach als Fazit gezogen, ich mache bei diesem Tool-Hype nicht mit. Ja. Es gibt Leute, die kennen wesentlich mehr Tools als ich. Brauche ich auch nicht jetzt alle Tools zu kennen. Ich bin jetzt nicht so der KI-Tool-Experte sozusagen, sondern es geht immer um die Grundlagen, die man einfach mitbringt. Und was ist natürlich, wie du das wirklich sehr schön gesagt hast, oft kommt man dann eher auf ChatGPT zurück. Das heißt, wenn man sie, das passt vielleicht ins KI-Lernen ganz gut rein, was du vorher die Frage gestellt hast. Beschäftigt euch mit den Grundlagen, mit den Grundlagentechnologien, also mit den Basics quasi, mit ChatGPT, mit Bildgenerierenden und nicht mit einem fertigen Tool, das eh schon alles bietet, das meistens eh nur ein ChatGPT-Aufsatz ist. Das heißt, beschäftigt euch wirklich mit den Kern-Tools, Bild, Ton, Video, aber nicht mit irgendeinem konkreten Tool, das was alles zusammenbietet sozusagen. Also ChatGPT, Suno, DALL-E, Midjourney, solche Dinge, diese großen Standards. Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn.
Sehr gut, jetzt hast du doch noch Tools gedroppt. Ich wollte dich gerade noch fragen, ob du noch 2 oder 3 Tools für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, wenn wir schon dabei sind, dann
machen wir es doch.
Weil du vorher gesagt hast, das mit dem Prompting, das ist tatsächlich so, wenn man sich den System-Prompt von ChatGPT anschaut, dann ist da schon mal extrem viel Text drinnen, sodass der eigene dann auch oft untergeht. Es gibt in ChatGPT Marketplace das ChatGPT Classic. Das ist dasselbe, nur mit extrem wenig System Prompt davor. Den System Prompt, den sieht man selber nicht. Das ist etwas, das OpenAI vorher eingegeben hat, wie du bist ein hilfreicher Assistent, der bla bla bla, berücksichtige Folgendes. Und das ist halt in der Standardversion, die wir jetzt alle kriegen, schon extrem lang und kann eventuell dazu führen, dass es sich nicht genauso verhält wie früher, beziehungsweise wie wir gewohnt sind. Und dieser Prompt ändert sich ja im Hintergrund ständig. Deswegen hat OpenAI den ChatGPT Classic herausgebracht. Den würde ich empfehlen, weil das verhält sich durch die Zeit eher konstanter, auch nicht, wenn das Modell sich ändert im Hintergrund. Aber der ist nicht mit so viel, sage ich mal, manchmal Müll vorgefüttert wie das normale ChatGPT. Einfach im ChatGPT, im GPT Marketplace suchen.
Mhm. Sonst noch ein oder zwei Tools oder Marketplace-Erweiterungen, die du empfehlen würdest?
There's an AI for that. Das ist eh so ähnlich wie das Tool wahrscheinlich, was du gesagt hast. Ich verwende dort There's an AI for that. Das sucht mir dann die KI raus, also KI-Tools raus. Da gebe ich das Thema ein und finde dann ein KI-Tool zu dem Thema. Mhm. Suno habe ich schon erwähnt. Ja, ich kenne sogar einen Online-Shop, der hat für ihren Shop quasi ein kurzes Lead-Intro gemacht für ihre Sachen. Das ist sehr gut gelungen. Also das ist wirklich, wenn man sich so als Einzelkämpfer oder als kleiner Shop, kann man wirklich mit den Tools schon einiges erreichen.
Wahnsinn. Okay, cool. Ich hänge auch noch kurz zwei an. Ich mache nur kurz meine Lesezeichenliste auf. Es erinnert mich da halt total an dieses Instagram, irgendwelche Reels speichern, die du dir nie wieder anschaust. Das ist so die Lesezeichenliste. ID Assist, richtig coole Google Chrome Erweiterung. Da kannst du zum Beispiel ein YouTube-Video direkt in ChatGPT auto-transkribieren lassen. Aus dem machst du dann einen Blogbeitrag, einen Facebook-Beitrag etc. Das ist besonders für die Leute sehr spannend, die vielleicht Zeit investiert haben in YouTube, aber dann nicht mehr Zeit für Blogartikel oder andere möglichen anderen Verzweigungen von diesem theoretisch sehr aufwendigen Inhalt weg. Zweites Canva. Canva hat eine sehr gute Bildgenerierung mit diesem Magic. Ich glaube, es heißt einfach nur Magic. Also für die, die eh schon Canva verwenden, die können einfach nur runterscrollen. Unter den Vorlagen steht dieses Magic irgendein zweites Wort steht daneben, aber das fällt mir gar nicht an. Und das dritte ist das, was ich zuerst gesagt habe mit den Videokursen. Das Tool dahinter heißt Synthesia, AI Video Generator. Da kann man sich auch in dieser Demo-Version kurz zurechtklicken und sich ja komplett irritieren lassen, wie fortgeschritten manche Dinge schon ausschauen können. Und ich bin mir sicher, in 5 Jahren kann das schon sein, dass das herkömmlicher Standard sein wird, dass man viele ich sage jetzt mal, interne Videos oder ähnliches für interne Akademien und dergleichen auch mit sowas drehen kann, weil dann ist es nicht immer nur an eine Person angehangen, sondern man kann das ja laufend adaptieren. Ich kenne es jetzt von meiner Akademie, dass du einmal das Video gedreht hast, bist glücklich, wenn du in 2 Jahren oder in den nächsten 2 Wochen nicht wieder einen Tag vor der Kamera sitzt. Da ist es dann schon angenehmer, wenn du einen Videocharakter einfach sagst, hey, dieses Wort austauschen gegen das. Mhm. Statt 2022, sag bitte 2024. Zack, ein Mausklick, einmal drunter laden, wieder hochladen, fertig. Ja, das einfach nochmal diese 3 Empfehlungen meinerseits. Ich schreibe es dann auch noch in die Shownotes rein, dass man da einen kleinen Lernzettel mit dabei hat. Ja, sehr, sehr gut. Gut, jetzt haben wir noch kurz über Online-Shops geredet. Wie kann man als Online-Shop KI aktuell integrieren? Ich glaube, du hast das jetzt schon mit einem schlechten Beispiel unterstrichen, wie man es zum Beispiel nicht anwenden kann. Hast du da vielleicht irgendwelche Beispiele noch, Prompts, die man mal ausprobiert haben sollte oder Fix-Integrationen wie Tools oder ähnliches, die du vielleicht selbst schon integriert hast oder wo du schon positive Erfahrungen gesehen hast?
Ja, die Frage ist immer, also man sollte natürlich KI nie der KI willen sehen in einem Shop. Das heißt, man sollte sich tatsächlich überlegen, was sind meine Prozesse und meistens kommt man dann eh zu dem Punkt, dass man sagt, ja okay, Produktbeschreibungen sind halt das, was halt das Naheliegendste ist. Jetzt dann vielleicht mit dem Barrierefreiheitsgesetz auch Bildbeschreibungen, die fehlen bei sehr vielen Shops und da muss, weiß nicht, wenn man da ein paar hunderte oder tausende Bilder hat, ist es kein Spaß, die alle mit Hand zu beschreiben.
Das ist prinzipiell ein sehr, sehr guter Punkt, muss ich kurz ergänzen.
Ja. Und die Bildbeschreibungstools sind mittlerweile extrem gut geworden, also wirklich, wirklich gut. Wie kann man es integrieren? Das kommt halt immer darauf an, was man eben vorhat. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel, sage ich mal, Shopify anschaut, dann haben die ja, alle haben jetzt schon so Produkttextgeneratoren. Nur was ich festgestellt habe, ist, dass die alle unbrauchbar sind, dass man die teilweise alle so Standardtexte raushauen. Das heißt, man muss sich wirklich, man darf jetzt nicht hergehen und sagen, ich will jetzt KI integrieren, sondern sich einfach überlegen, wo sind denn meine Prozesse, die am meisten Zeit verbrauchen, und dann anfangen. Für einen einfachen Shop kann ich Folgendes empfehlen: Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Product Onboarding habe und das dauert normalerweise länger, weil dann muss man sich erst hinsetzen, das Produkt vertexten und so weiter, sich Standard-Prompts zusammenzustellen, wo man dann einfach nur die Produktdaten reinpastet in ChatGPT und den Befehl reinpastet in ChatGPT und dann die Produktdaten rausbekommt. Das ist schon mal etwas Erstes, wo man eben, sage ich mal, auch mit ChatGPT selber ansetzen kann. Man muss da natürlich aufpassen, weil wir haben ja von KI versprochen bekommen, dass wir als Menschen nur noch die kreative Arbeit machen und KI die langweilige Arbeit übernimmt. Wenn man jetzt sich überlegt, dass man Texte nach ChatGPT copy-pastet und ChatGPT die Texte schreibt, dann macht plötzlich ChatGPT die kreative Arbeit und wir als Menschen sind die Copy-Paste-Maschinen für ChatGPT und machen die repetitive, langweilige Arbeit. Das heißt, an dieser Stelle sollte man sich dann überlegen, wie integriere ich das in meine Prozesse? Und vielleicht bietet das Shop-Tool sowas schon an. Speziell, wenn man vorher schon selber mit den Prompts gearbeitet hat, kann man das wunderbar später weiterverwenden in der automatisierten Variante. Da geht das auf jeden Fall. Dann ist halt auch die Frage, will man es selber machen oder hat man eine Agentur dafür? Das heißt, habe ich selber die IT-Leistung im Haus, dass ich mich viel damit beschäftige, oder brauche ich eine Agentur dafür, die das für mich integriert? Und das ist halt etwas, wo ich jetzt keine Standardantwort geben muss, sondern wo man sich einfach beschäftigen muss dafür, damit. Und wenn man sagt, also sagen wir mal so, wenn jemand sagt, hey, ich habe jetzt meine Produkttexte schon geschrieben in ChatGPT, habe dieses Shop-System, weiß aber nicht, wie ich weiterkomme, dann ist es schon wesentlich, einen Schritt wesentlich weiter, als wie wenn ich mich nicht damit beschäftigt habe. Und dann muss ich einfach noch individuell noch Experten suchen, die mir vielleicht so eine Lösung schon eingebaut haben. Oder vielleicht kann ich es mit einem Plugin lösen und haue einfach meine eigenen Prompts rein. Mhm. Also das ist halt immer unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, bei dem ist es sehr, der hat, sagen wir mal, seine Daten in einem Datensilo, und da ist es schon sehr schwierig, alleine an die Bilder zu kommen, damit man die dann vertexten kann für Barrierefreiheit. Also kommt wirklich ganz drauf an, wie die eigene Infrastruktur ist. Aber ich würde sagen, fangt es mit Produkttexten an, fangt es mit Landingpages an, schreibt es die in ChatGPT und versucht das dann zu automatisieren in einem nächsten Schritt.
Mhm. Sehr, sehr cool. Jetzt zeichnen wir einen Kreis um dieses Thema, einfach nur um sinnbildlich diese Bubble darzustellen, die es jetzt gerade gibt. Einerseits E-Commerce-Bubble, andererseits so ein bisschen diese KI-Bewegung. Wie glaubst du, wird sich das Thema weiterentwickeln, jetzt auch abseits von allen möglichen Online-Handelsthemen? Welche Bereiche, glaubst du, werden extrem stark betroffen sein? Welche weniger? Einen starken, glaube ich, habe ich schon genannt. Ich glaube, das ist unser Schulsystem oder generell unser Lernwesen wird oder ist.
Das wird
bereits
positiv. Also habe ich sehr viel Hoffnung drin, dass das positiv beeinflusst wird.
Ja, also da gerne auch mal deine Sicht der Dinge schildern, falls dir sonst noch Bereiche anfallen. Wo du glaubst, dass sich das Thema hinentwickelt?
Also ich glaube auf einer Metaebene, dass sich alles in die Richtung gut genug entwickelt. Und zwar, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen düster, aber für viele sind computergenerierte Popsongs jetzt schon gut genug. Die kaufen das. Und das heißt, warum soll ich 10-mal so viel zahlen für etwas, wo ihr 10-tel zahlen, das auch gut genug für mich ist? Und speziell in Agenturwesen wird das, glaube ich, stark so sein, dass einfach viele Leistungen durch KI gut genug sind oder durch jemanden, der eine KI-Agentur hat und halt einfach das mit KI automatisiert, gut genug sind. Das heißt, das wird auf jeden Fall mal schon einiges transformieren. Wo wird es sonst noch hingehen? Es wird natürlich, es wird überall dort, wo es halt langweilige, repetitive Arbeit gibt, wird die einfach wegfallen. Wenn man es jetzt Klarna anschaut, ich weiß nicht jetzt, ob man Klarna als Positivbeispiel nehmen soll, aber ich nehme es einfach mal, man mag halten davon, was man will, aber es ist halt einfach da, die haben 700 Mitarbeiter aus dem Support entlassen und die durch KI ersetzt, und die Zahlen sind sogar raufgegangen. Das heißt, das, was sie zumindest selber veröffentlicht haben, sind die Leute wesentlich zufriedener mit dem KI-Support als wie mit dem anderen Support. Das heißt, das wird sich transformieren, und Firmen, die halt, sage ich mal, in diese Richtung gehen, werden dann später wahrscheinlich als die großen Gewinner dastehen. Vor allem, wenn sie dann KI einsetzen, wo die Leute auch zufriedener sind, als wie, sage ich mal, wenn das noch von Menschen gemacht wird. Mhm. Support ist ja meistens eher auch undankbare Arbeit, aber trotzdem ist halt, also das in großer Masse zu machen, sage ich mal, in Callcenter-Größe zu machen. Und da wird sich auf jeden Fall einiges transformieren. Man sieht es jetzt vielleicht noch nicht, aber das wird immer schneller und schneller kommen. Es wird im amerikanischen Sprachraum gibt schon AIs, die automatisch telefonieren, die automatische Callcenter ersetzen. Ich weiß nicht, wie gut die bei uns schon sind. Und da wird es halt einfach, sage ich mal, viele Jobs dann nicht mehr geben oder viele Firmen werden einfach neue Mitarbeiter vielleicht nicht entlassen, aber nicht mehr einstellen. Und wir haben ja mittlerweile sogar schon zum Teil absurde Situationen, dass Firmen Mitarbeiter entlassen und auf der anderen Seite haben wir einen Fachkräftemangel. Hat dieselbe Firma einen Fachkräftemangel, weil die Mitarbeiter nicht für das andere qualifiziert sind, sozusagen, was es da gibt. Und das ist meiner Meinung nach absurd. Vielleicht kann man da auch, sagen wir mal, mit KI-Learning sehr nachhelfen und die Leute einfach auch die eigenen Leute weiterqualifizieren. Also ich glaube, dass das ein riesen Thema wird in Zukunft und dass uns das jetzt in, sage ich mal, mittelfristig dann beschäftigen wird, wenn dann diese ganzen Folgen nach oben kommen. Langfristig glaube ich, dass sich KI natürlich, also wenn sie die so weiterentwickelt, kann ich es nicht sagen. Also da könnte ich mir alle Utopien zusammenspinnen, die es nur so gibt quasi.
Dann schreiben wir schnell einen Prompt dazu.
Genau.
Ja, sehr, sehr fein. Ich würde mal sagen, Schlussstrich unter dem Thema. Auch cool, dass du noch Thema Klarna angesprochen hast. Da werde ich auch noch kurz den Link dazu in die Shownotes reinpacken, dass Klarna, ich glaube, im Februar oder ähnliches so die ersten Zahlen rausgegeben hat, dass der Kundenservice ausprobiert wurde durch Integrationen von ChatGPT und ähnliches und dadurch sehr, sehr positive Zahlen geschrieben haben. Ja, wer sich dazu näher informieren möchte, kann gerne den Presseartikel dazu von Klarna selbst lesen. Ja, und jetzt wechseln wir auch schon in den Bereich der visionären Fragen beziehungsweise der eher persönlicheren Fragen zu dir persönlich. Danke auch für deine Inputs zum ganzen KI-Thema. Und ich glaube, ich weiß schon, was jetzt ungefähr als Antwort kommen wird, aber du kannst mich natürlich gerne auch überraschen. Aber wann bist du das letzte Mal so aus deiner Komfortzone rausgegangen?
Austria's Young and Wild, denke ich so drüber nach, wobei ich sagen muss, dass ich mittlerweile, habe ich mich schon fast dran gewöhnt, unkomfortabel auf Bühnen zu sein, sozusagen. Das, wo ich wirklich aus meiner Komfortzone jetzt gehe, wenn ich wirklich komplett aus dem Persönlichen rede, dann tut mir das sehr leid, wenn ich anderen Leuten absagen muss. Das heißt, ich hätte zum Beispiel viele tolle Kooperationen, auch mit Leuten, die mit mir zusammenarbeiten, wo die wirklich Bock haben, denen ich einfach sagen muss, es passt einfach thematisch nicht, tut mir leid, keine Zeit dafür, geht sich einfach nicht aus, auch wenn ich es gern machen würde. Das wird eigentlich, also das ist für mich immer ein bisschen nicht nur ein bisschen, kommt immer auf die Größenordnung drauf an, aber das ist halt einfach für mich sehr unangenehm im Ganzen eigentlich, muss ich sagen.
Verstehe ich, dieses Nein sagen zu etwas, was sich an sich gut anfühlt, aber man, wenn man da zweimal drüber nachdenkt, dann doch ein Nein ausspricht, ist trotzdem ein Ja für sich selbst und das aber dann mal so in sein Leben zu integrieren, ist schon noch eine ganz, ganz eigene Sicht der Dinge. Und für die Austrian Young and Wild nicht kennen, das ist eine Konferenz oder ein Vorhaben sozusagen, wo Junggründer oder junggebliebene Gründer, ich glaube, sie sind beide über 30, ja. Ist die Frage, ob man da jetzt auch über Jung sprechen darf, aber wild.
Aber wild, schauen wir
mal. Wieder Partie. Genau, also für die da interessiert sind, das gibt es, glaube ich, auch im Juni wieder und im November sind Konferenzen für junge Unternehmer und alle möglichen Personen, die sich für das interessieren. Die können dort A sprechen oder B zuhören. Das ist ein sehr, sehr cooles Thema und da hat der lieber Josef gesprochen, meine Wenigkeit ebenfalls. Und da geht es auch so ein bisschen darum, nicht nur über das eigene Thema zu sprechen, sondern auch ein bisschen so über, ich gehe aus meiner Komfortzone raus, Themen zu sprechen. Also falls euch das interessiert, sehr, sehr gerne mal googeln. Was war so bislang der schönste Moment deiner Selbstständigkeit?
Eigentlich gibt's viele schöne Momente in meiner Selbstständigkeit. Was mir immer wieder taugt, ist einfach, wenn ich merke, dass Lösungen, die ich baue, einfach wirklich bei den Kunden ankommen. Das heißt, wenn das nicht in so einer Corporate-Struktur untergeht, sondern wenn es tatsächlich so ist, dass die Leute sagen, hey, voll geil, das hilft mir voll weiter. Das ist das, was mich auch immer wieder beflügelt und das sind eigentlich so. Genau, das sind schöne Momente und was dann halt auch immer gibt, wenn ich mir jederzeit freinehmen kann, ist mich gerade mal nicht gefreut, dass es so sonnig ist. Ich sage so, heute nicht mehr oder jetzt das Wochenende fahren wir wohin oder jetzt die Tage unter der Woche fahren wir wohin. Das ist natürlich cool und ich muss schon sagen, seitdem ich jetzt eben vermehrt, sage ich mal, den Vertrieb in Angriff genommen habe und auch auf so Netzwerk-Events bin, eben auch wie die E-Commerce Inspiration Nights und so, es ist schon sehr, sehr cool, wenn ich mir denke, ja, und das ist mein Job.
Ja,
Leuten zu sprechen und das ist mein Job, ich meine, was will ich mehr, das ist voll geil.
Sau witzig, dass du das sagst. Ich schreibe jeden Abend in so eine Calm-App rein. Da gibt es so drei Punkte, für die du, wo du dankbar bist. Und zwei der genannten Dinge, die du gerade gesagt hast, mit ich kann mir frei nehmen, wann ich will, sofern jetzt nichts anderes zu tun ist, und sich selbst diesen Job geschafft zu haben, kommt bei mir unglaublich häufig vor. Wenn man auch oft denkt, wann wäre das früher möglich gewesen? Also wenn du einen Vorgesetzten hast oder Vorgesetzte hast, absegnen lassen darf ich etc. Und wenn du merkst, okay, heute ist nicht mein Tag, dann musst du das nicht begründen, sondern drehst den Laptop ab und gehst raus und haust dich in die Badehose. Im besten Fall. Also ich meine, heute hat es 12 Grad, heute wird es nichts mit der Badehose, heute wird es vielleicht ein Indoor-Spa. genau, aber sich ist auch ein bisschen so die Freiheit zugestehen zu können. Mhm. Auch dieses, du musst keine 40-Stunden-Woche mehr fahren, wenn es nicht notwendig ist. Mhm. Auch erst recht dann nicht, wenn du sehr produktiv gearbeitet hast oder dein Ziel bereits erreicht hast, dann sich auch mal die Tage wieder aufzunehmen und frische Energie zu tanken, weil das ist jetzt E-Commerce Inspiration hat angesprochen, die ist mir auch in der Badehose eingefallen, muss ich sagen. Also in den Momenten, wo man eigentlich nicht mehr arbeitet, kommen dann auf einmal die Ideen, weil da, ich glaube, da irgendwelche Gehirnkapazitäten frei werden, die genau dieses kreative Denken zulassen.
Bei mir in der Dusche, ja.
Wenn das war auch cool. Ja, es ist witzig, dass viele ähnliche Momente genießen. Gut, Josef, wir sind fast mit einer Stunde durchgekommen. Wenn man jetzt sagt, okay, Josef, das klingt extrem spannend, ich würde sehr, sehr gern auch, dass du Lösungen bei uns integrierst und ich würde gerne mal mit dir in Kontakt kommen. Wie komme ich am besten mit dir in Kontakt?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist LinkedIn, mich einfach auf LinkedIn zu suchen. Auf LinkedIn findet man mich leichter, weil wenn man mich googelt, dann findet man meistens die Schuhe, die heißen sehr ähnlich, die heißen Josef Seibel. Ich heiße aber Josef Seibel. Mittlerweile bin ich in Google auch schon besser gerankt, also mittlerweile kämpfe ich schon mit den Schuhen um mein Suchranking.
Schuhhändler hassen ihn für diesen Trick.
genau. Das, so habe ich es noch nie gehört, ja genau. Und sonst über meine Webseite. Das ist seibel.ai, also seibl.ai. Da gibt es einen Calendly-Link, einfach draufklicken, kann man sich gern Termin mit mir buchen. Beziehungsweise einfach mal anschreiben auch. Also das, ich freue mich immer und ich freue mich auch, wenn Leute einfach mal Hallo sagen. Auch auf LinkedIn einfach mal vernetzen und sagen, hey, ich habe deinen Podcast gehört oder hey, würde mich interessieren, was du machst. Einfach LinkedIn, Google oder seibel.ai.
Perfekt. Und da schreibt auch wirklich eine Person zurück. Und mit diesen Worten und nicht eine KI bedanke ich mich recht herzlich für dir. Danke, dass du so viele Insights in das Thema KI und auch Prompting und etc. und verschiedenste Tools. Ich glaube, es wird eine lange, lange Liste an Shownotes, die ich da jetzt reinpacken werde, dass man sich da auch selbstständig ein bisschen dazu weiter einlesen kann. Vielen Dank, Josef. Danke, dass du mit dabei warst. Danke, dass wir so viel dazulernen durften. Und in diesem Sinne vielleicht ein Schlusssatz von dir, dass wir die Folge beenden können.
Danke, dass ihr dabei habt sein dürfen. Es war echt cool.
Perfekt. In diesem Sinne, alles Liebe und bye-bye. Eine Folge vollgepackt mit Tools, Links und viel mehr geht zu Ende. Wenn auch dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du die Folge teilst und uns wieder mal irgendwo gut bewertest. Solltest du auch mal bei unseren Live-Formaten mit dabei sein wollen, geh gerne auf unsere Website www.xfomo.com und unter E-Commerce-Veranstaltungen kannst du nachschauen, ob wir vielleicht in deiner Nähe schon bald wieder eine weitere E-Commerce-Veranstaltung haben. Solltest du Fragen, Wünsche, Beschwerden oder Anregungen haben, schreib mir bitte gerne eine Mail direkt an thomas@xfomo.com und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe für deine Woche und wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder.